Ich lese den Text, der vorgesehen ist für die Predigt, die Grundlage der Predigt ist. Der steht in Epheser 1 in den ersten 14 Versen. Und ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm. Für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit.
Jesus, gib uns doch jetzt blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr sowas liebt. Ich habe mal eins noch gefunden bei uns zu Hause. Ferrero Rocher. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Werbung noch erinnern könnt. Ich kann sie noch ganz gut mir vor Augen halten, wo ein Fürst eine große Party und großes Fest sozusagen gibt und ja, natürlich edle Speisen und erlesene Gäste sozusagen dann dargestellt werden. Und auf dieser Party wurden natürlich erlesene Speisen weitergegeben, unter anderem eben diese Köstlichkeit, ist ja eine Werbung dafür. Und die Leute waren ganz begeistert darüber und sagten, ja, was für eine Lesespeise, was für eine Köstlichkeit, dass er diese Köstlichkeit mit ihnen teilt. Und dann kam der Spruch Französisch, noblesse oblige carité. Also das Carité passt jetzt nicht bei dem Spruch, noblesse oblige, das heißt Adel verpflichtet. Also als Adliger gibt man sozusagen seinen Gästen nicht irgendwas auf den Teller, bietet ihnen nicht irgendwelche Pralinen oder so weiter an, sondern da muss sozusagen das Beste überhaupt sein. Ich finde, das passt eigentlich zu dem Schlüsselvers des Epheserbriefes. Wir werden eine kleine Epheser-Reihe haben, uns auf den zweiten Teil konzentrieren, der mit diesem Schlüsselvers, Kapitel 4, Vers 1 eben beginnt. Führt euer Leben der Berufung würdig, zu der ihr berufen seid. Ja, Dieter und ich werden das in den nächsten Wochen und, denke ich, auch Monaten auch uns den zweiten Teil beschäftigen und uns eben dann konkret damit beschäftigen, was das eben bedeutet, eben diesen Adel, darüber wird heute gesprochen, was dieser Adel bzw. die Berufung, von der hier Paulus spricht, was das konkret ist, wie das konkret in allen Lebensbezügen dann eben aussieht, wie dieses adelig sein und welche Verpflichtung damit einhergeht, auch für unser persönliches Leben, in den Lebensbezügen, in denen wir stehen, in der Familie, auf der Arbeit und so weiter, welche Konsequenzen das hat. Aber heute in der Predigt, und ich denke dazu ist der erste Teil des Epheserbriefes, ist ein sehr zentraler Text, den der Ulrich eben vorgelesen hat, fasst eigentlich sehr vieles an. Ja, nicht alles, aber doch sehr vieles von dem zusammen, was Paulus zusammenfassend von den ersten drei Kapiteln, also der Epheserbrief ist sehr gut eingeteilt, Kapitel 1 bis 3, wo es um diese Berufung geht, was wir sind in Jesus, und dann Kapitel 4 bis 6, wo es darum geht, welche Konsequenzen sich aus dem Sein, also aus der Beziehung, also unserer Identität in Jesus, sich für unser Alltag ergeben. Und heute wollen wir uns ja eben vor allem mit dieser Berufung beschäftigen, von der Paulus hier redet, und ja, was unsere Stellung sozusagen konkret ist. Und das wird eben Kapitel 8, 1 eben sehr, sehr deutlich. Wir haben eine neue Stellung, eine neue Identität. Wir haben auch verschiedene Identitäten, zum Beispiel dieser Personalausweis zum Beispiel zeigt uns auch eine Identität, was wir sind. Wir sind Deutsche, das steht da drauf. Ist ein Ausweis unserer Identität als Deutsche und was unsere geistliche Identität ausmacht, wird uns in Kapitel 1 eben deutlich. Und er beginnt mit diesem ja, grundlegenden Vers 3, das Paulus lobt, aber eigentlich steht da, gesegnet sind wir oder gesegnet seid ihr mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das ist der zentrale Vers und hier wird schon deutlich, dass es eben nicht so, vor allem wie im Alten Testament, ja, die Menschen Segnung Gottes verstanden haben, natürlich auch aus der Himmelswelt, Segnung Gottes verstanden haben, vor allem materiell, im Blick zum Beispiel auf gute Ernten, ja, dann auch fruchtbares Land, also da, das haben die verstanden. So. Und deswegen steht zum Beispiel auch im dritten oder fünften Buch Mose etwas vom Segen und Fluch, da werden jetzt nicht geistliche, himmlische Segnungen dargestellt, sondern eben, wenn man sich an Gottes Wort hält, dann wird man materiell gesegnet. Mit Kindern, mit Gütern, mit Schutz vor Krieg und so weiter. Ja, machen Sie jetzt nicht mehr. Das ist eben letztlich hier nicht der Fall. Hier geht es um geistliche Segnung. Also das, was uns Jesus vor allem durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung und natürlich, das wird am Ende unseres Textes deutlich, auch, dass er uns zurücklässt, als er gegen Himmel fährt, nicht als Weise, sondern uns seinen Geist gibt. Das sind geistliche Segnungen. Das ist ganz wichtig auch, dass man sich vor Augen führt, weil viele sind einfach enttäuscht, wenn sie Christen werden, sie erwarten, dass Gott ihnen hilft. Sie denken, jetzt Blick auf zum Beispiel auf Hiob, ja, wenn man, dass es sich im Prinzip auszahlt, wenn man Christ ist. Dass die Ehe läuft, dass man einen guten Job hat, einen guten Ehepartner und vieles mehr. Aber die Betonung im Neuen Testament ist, sind nicht diese materiellen Dinge, die Dinge, die sich beziehen auf die 50, 60, 70 oder jetzt haben wir nächste Woche einen besonderen Geburtstag bei der Ruth, 90 Jahre. Nicht auf diese Zeit sich beziehen, sondern auf die Zeit danach und die viel, viel länger ist. Und von daher ist das, was wir gleich sehen werden, nämlich unsere Berufung, eben nicht eine Berufung, die sich vor allem an das Hier und Jetzt bindet, eben dass ich Deutscher bin oder dass ich da und da wohne, Bürger zum Beispiel, Netfen und so weiter, sondern es bezieht sich eben auf unser Bürgerrecht im Himmel. Nun, schauen wir uns konkret das an. Zentrale Aussage ist Vers 4 und da heißt es, ja, direkt in der Nachfolge von dem ersten Vers, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien. Und dann später, Vers 5, er hat uns zur Sohnschaft vorherbestimmt. Und dann Vers 11 und Vers 14 auch zum Erbe. Das hängt natürlich klar miteinander zusammen. Also wer Kind ist, der ist auch Erbe. Macht der Paulus an anderer Stelle im Römerbrief auch deutlich. Also ein Sklave, der erbt nichts, oder wer nur adoptiert ist, erbt auch nichts. Ein Kind erbt was? Das heißt, der zentrale Punkt, das, was uns auszeichnet, was der geistliche Segen ist, den du hast, was deine Berufung ist, dass du Kind des Herrn aller Herren bist, des Königs aller Könige. Und ich sage mal, mehr gibt es in dieser Welt nicht zu gewinnen. Das ist wirklich der Jackpot, so sage ich mal salopp. Also du kannst Millionär werden, du kannst einen super Job haben und Titel von Dippel-Inch bis zum Doktor oder Professor, das ist nichts im Vergleich zu dem, was du hast, wenn du ein Kind Gottes bist. Du bist der Sohn des Schöpfers Himmels und der Erde. Das ist einfach wichtig. Vielleicht ist das zu einer Normalität geworden in unserem Leben, will ich mal sagen. Weil wir denken, wir sind Christ geworden, jetzt sind wir Kind Gottes, hört sich an. Aber dass wir uns nochmal vielleicht vor Augen führen, was das für eine Qualität, auch eine Sicherheit hat. Und etwas, was uns niemand in dieser Welt uns geben kann. Ich bin jetzt nicht in der Midlife-Phase, aber so, ich bin jetzt 55 oder wird dieses Jahr 55, da macht man sich auch Gedanken. Was hat man erreicht, was weniger? Manches von seinen Zielen und Wünschen hat man nicht erreicht. Aber das Wichtigste, gut, dass ich Christ bin und dass ich das größte Glück habe, dass alle meine vier Kinder mit Jesus leben. Ich sage jetzt mal, mehr kriegt man in dieser Welt nicht. Mehr wirst du nicht bekommen in dieser Welt. Und das ist was Wunderbares. Wir sind Kinder und deswegen auch Erben. Und deswegen kann uns, und wir bleiben das auch. Und dieses Erbe, was natürlich auch geistlich in der Himmelswelt ist, was Paulus im Kolosserbrief sagt, wir sollen nach Troben trachten, wo unser Erbe ist. Dieses Gut kann uns niemand nehmen. Deswegen sagt auch Luther in dem Lied, bekannten Lied, eine feste Burg ist unser Gott. Nehmen Sie uns eher Kind und Weib, das fahren dahin. Es hat keinen Wind. Das Reich, nämlich dieses Erbe, das muss uns doch bleiben. Das kann uns keiner nehmen. Auch der Tod nicht. Auch Krankheit nicht und auch die Inflation nicht oder was es andere Dinge noch gibt, die uns vielleicht manche Dinge, irdische Dinge nehmen, materielle Dinge nehmen. Aber das Eigentliche, nämlich die Segnung aus der Himmelswelt, die kann es keiner rauben. Was hinter natürlich dem Auserwählten bedeutet, ist natürlich auch, dass ein Plan hintersteht. Gott hat sich das nämlich schon überlegt. Und hier heißt es, schon vor Grundlegung der Welt. Vers 5, vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat das sich vorgenommen, Vers 9. Vers 11, vorbestimmt nach dem Vorsatz, nach dem Rat seines Willens. Da wird deutlich, es gibt einen Plan, eine Absicht, ein Vorsatz, er hat sich das überlegt, dass es nicht zufällig passiert, dass du hier heute Morgen sitzt und mit Jesus unterwegs bist und sein Kind bist und dann Erbe, sondern das hat Gott vor Grundlegung der Welt geplant. Und er hat das eben voraus auch entschieden. Und deswegen ist letztlich das, was wir in den letzten Jahren, in unserem persönlichen Leben, aber letztlich auch in den letzten Jahrtausenden der Weltgeschichte und der Heilsgeschichte, auch dessen, was wir in der Bibel finden, nicht zufällig einfach so passiert, sondern da steckt ein Plan hinter, der schon im Garten Eden sichtbar wird, im Blick auf Jesus, der unsere Rettung, unser Heil ist, der die Grundlage ja ist, dass wir seine Kinder sind. Wir sind ja seine Kinder nicht deswegen, weil wir so nett sind oder weil wir aus einer bestimmten Familie sind oder Deutsche sind oder so, sondern wir sind gerettet seine Kinder, weil Jesus seinen Kopf hingehalten hat. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Und dieser Plan wird schon in dem dritten Kapitel des ersten Buch Mose deutlich, als diese, der größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte sichtbar wird, dass Adam und Eva sich von Gott abgesetzt haben und rebelliert haben und dass sich dann diese Rebellion durch unser ganzes Leben und diese ganze Welt und Weltgeschichte hindurchzieht und wo dann am Ende steht, ein Nachkomme von Adam, ein Mensch sozusagen, der wird der Schlange, die für diese ganze Sache verantwortlich ist, den Kopf zertreten. Aber diese Schlange, nämlich der Teufel, wird in den Fuß stechen. Das heißt, ein Hinweis auf Jesus und seinen Tod, der sterben muss, der sein Leben verliert. Und das war vermeintlich der Plan Satans, dessen Absicht ist, den Sohn Gottes fertig zu machen. Aber dahinter, darüber steht der Plan Gottes, der das alles beabsichtigt hat mit dem einen Ziel, dass du und ich eines Tages ihn als Retter und Heiland erkennen und sich zu ihm bekennen, zum Glauben kommen und deswegen dann seine Kinder sind. Ein wunderbarer Plan, schon damals im Garten Eden, im Voraus entschieden, voraus geplant und wunderbar umgesetzt. Und es wird auch deutlich, auch im Blick auf diesen Plan, dass das eben nicht von Umständen abhängig ist, auch nicht von dem abhängig, der zu retten ist, sondern das wird immer wieder, fast wie ein roter Faden, eben dieses Wort vorherbestimmt, das kommt 3-4 Mal in unserem Text vor. Das ist der freie Wille Gottes. Also nicht der Wille deiner Eltern, obwohl sie dir vielleicht geistliche Namen gegeben haben, dass du Christ wurdest und gläubig wurdest, mit im Himmel dabei bist, sondern es ist der Wille Gottes. Es liegt nicht rein begründet an, dass du sozusagen eben netter bist als andere, sondern es ist der Heilswille Gottes, der dich retten will, dich sucht und dich gefunden hat. Und das bedeutet eben, aus Liebe gerettet. 5. Mose 7, Vers 6 bis 8, da wird ja auch von der Erwählung des Volkes Israel gesprochen. Und Gott betont das an dieser Stelle, ich habe euch nicht erwählt, weil in euch sozusagen ein Wert drin steckt, der euch deswegen dann auch liebenswert macht, weil ihr so ein tolles Volk seid, so fromm seid. Nein, wir wissen vom Exodus her, dass das Leute waren, nach vielen hunderten Jahren, wo sie in Ägypten waren, die sich eben angepasst haben und auch zum Beispiel die ägyptischen Götter angebetet haben in Israel. Das waren keine frommen Leute dort. Gott hat sie nicht deswegen gerettet, weil sie anders waren, besser als die Heiden. Gottesfürchtiger in Anführungsstrichen, sondern weil er aus Liebe, und Liebe ist bedingungslos, hat keine Gründe, aus Liebe sie erwählt und dann auch gerettet hat. Bevor sie einen Handschlag getan haben, wie beginnen die 10 Gebote? Nicht mit du sollst und wenn du das hältst, was ich dir gebiete, dann überlege ich dich zu retten und zu suchen und zu erwählen, dann bist du nämlich meiner Erwählung würdig, sondern ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten retten wird, wenn du dich dann an diese Gebote hältst, sondern der dich aus Ägypten errettet hat. Ich habe dich erwählt. Ich habe dich mit Adlersflügeln aus Ägypten gerettet. Das ist Vergangenheit. Und das drückt eben auch der Begriff Gnade aus. Deswegen sind das wie zwei Zwillinge sozusagen. Ist es ein Zwilling? Weil Gnade das eben ausdrückt. Das Gegenteil von Gnade ist Verdienst. Ich habe ein Recht darauf. Also ich sage mal, Recht darauf, gerettet und erwählt zu sein, weil ich eben so fromm bin. Aus einer frommen Familie, aus dem Siegerland und so weiter. Nein. Ich habe eben kein Recht darauf, wie gesagt, das Gegenteil davon, unverdient. Ich kann also nicht sagen, weil ich so bin, musst du mich sozusagen als dein Kind aufnehmen und musst du mich als Erbe einsetzen. Nein, es ist Gnade, es ist Geschenk. Das heißt, es liegt alles an Gott, nicht an mir, dass du und ich hier heute Morgen sitzen. Deswegen kann man sich nichts, aber auch gar nichts auf seine Sohnschaft, also seine Kindschaft Gottes drauf einbilden und sagen, ja, ich bin der Gute und die ganzen gottlosen Nachbarn und Verwandten, die mit Gott nichts am Hut haben und völlig gottloses Leben führen, das sind die Bösen und mit Gott zu tun haben. Aus Gnaden sind wir selig geworden, nicht aus uns. Oder hier Vers 6, Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und dieses Prinzip der Gnade drückt sich zum einen eben im Blick auf unsere Erlösung aus. Wir haben nichts dafür getan, aber selbst für im Blick auf das, was folgt aus unserer Berufung. Wir sind Kinder Gottes und wie gesagt, da wird es in den nächsten Wochen drum gehen, was das konkret heißt, auch für unseren Alltag, für unser Leben, wie wir miteinander umgehen und reden. Aber selbst das, was wir dann tun sollen, wo wir verpflichtend auch handeln sollen, gemäß unserer Berufung, auch das geschieht nicht aus unserer Kraft, sondern das ist Gott, der in uns wirkt. Wie heißt es in in Epheser 2, Vers 10, dass er die Werke schon vorher vorbereitet hat, damit wir in ihm wandeln. Vers 11 heißt es, in ihm ist das Los auf uns gefallen. Also nicht nur im Blick, dass wir Kinder sind, sondern auch als Erben. Gerade dieser Begriff, der da steht, zeigt das eben auch. Ein Los ist etwas Zufälliges. Wie beim Losen können wir nichts tun, um in den Himmel zu kommen. Es liegt nicht an uns. Es kommt allein auf seinen Liebeswillen an. Also wir sind auserwählt. Wir haben eine Wahnsinnsstellung. Nämlich wir sind Kinder, wir sind Erben. Das hat er geplant und gewollt. Nicht, weil wir es verdient haben, weil wir so toll sind, sondern aus Liebe und Gnade. Und das ist eben auch wichtig, jetzt im Blick auf das Ziel, wo wir uns jetzt auch in den nächsten Minuten noch beschäftigen wollen, zu gucken und zu sehen, dass diese Erwählung, weil da vielleicht jetzt der ein oder andere jetzt sagt, erwählt, das ist ja irgendwie ungerecht. So von dem Gedanken, er erwählt mich zu seinem Kind, ich bin gläubig, ich bin deswegen Kind Gottes und der andere ist es nicht. Das ist auch ungerecht. Ganz wichtig ist, das sehen wir eben hier auch bei Israel im Alten Testament, aber letztlich auch für die Gemeinde Jesu. Erwählt sein bedeutet nicht, ich bin der Gute und die anderen sind die Schlechten. Ich habe die Trumpfkarte gezogen und der andere die A-Karte, weil ja, er es eben so böse und schlecht ist. Nein, erwählt sein hat immer den Blick auf Vermehrung. Das Volk Israel ist erwählt worden, Abraham ist erwählt worden, das Volk Israel ist erwählt worden, die Gemeinde ist erwählt worden, damit sie nicht nur selber von dem Segen, den sie erhalten, hier geht es ja am Anfang von den Segnungen Gottes, dass sie von den Segnungen profitieren, sich darin ausruhen und sagen, wie toll es ist doch, ein Kind Gottes zu sein, ein Sohn Gottes, erwählt von Gott zu sein. Natürlich soll man sich darüber freuen, klar. Aber was sagt Gott zu Abraham? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Erwählt sein ist kein Selbstzweck. Ich habe was und wie es den anderen geht, ist mir völlig egal. Nein, das werden wir gleich ja sehen. Erwählung hat immer ein Ziel und einen Zweck. Und der besteht nicht nur allein in mir, sondern im Blick auf andere. Israel soll das Licht für die Nationen sein. An Israel sollen alle Nationen um sie herum sehen und erkennen, wie toll es ist, mit Gott zu leben und einen lebendigen Gott zu haben, eine Ordnung, nämlich in seinem Gesetz, das hilft, im Leben zurechtzukommen. So hat das Volk Israel dieser Bestimmung, ist Israel dieser Bestimmung nachgekommen? Leider nicht. Und genauso die Gemeinde auch. Angelo Weiß hat in der Predigt letzte Woche in Niederdresseldorf, wir haben in anderthalb Monaten eine Evangelisation dort in Niederdresseldorf, den Blick auf Jona, wir haben jetzt eine Jona-Reihe dort, gesagt, eine Gemeinde, die nicht missioniert, hat ihre Bestimmung verloren. Also eine Gemeinde, die damit zufrieden ist, dass sie erwählt sind und dass sie ein Kind Gottes sind, ja, die hat ihre Bestimmung verloren. Deswegen ist es wichtig, also erwählt sein, das war das Problem auch der Juden zur Zeit Jesu und auch schon vorher des Volkes Israel. Die haben sich darin ausgeruht und sich damit abgegrenzt von den anderen und sagten, wir sind es, wir haben es, wie es den anderen geht, ist mir schnurzpiep egal. Diese Haltung geißelt Jesus, das geißeln die Propheten. Und von daher ist wichtig, erwählt sein, gerettet sein, bringt Rettersinn. Und deswegen wollen wir auch in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren dieser Berufung, die wir in unserem Namen auch steht, Stadtmission, wirklich gerecht werden. Das ist unsere Bestimmung, dass wir missionieren, dass wir Seniorenarbeit machen. Das ist jetzt nicht nur für uns da, dass wir einen schönen Nachmittag haben, sondern wir wollen das Ziel haben. Deswegen ladet auch weiterhin ein, auch andere, die Jesus nicht kennen, damit andere noch in diesen Geschmack kommen, auch ein Kind Gottes zu sein, ein Erbe zu sein, Halt und Frieden in ihm zu haben. Gezielt heilig und tadellos zu sein. Da will ich jetzt nicht viel mehr zu sprechen. Es geht einfach darum, wie das geht. Wir sind ja von uns aus nicht heilig und tadellos. Wir sind auch nicht von uns aus Kinder und Erben Gottes. Das heißt, nochmal, unsere Identität können wir uns selber nicht schaffen. Das steckt ein bisschen auch in diesem Heiligsein drin. Das wird uns geschenkt. Gott sieht uns durch die Brille Gottes, Brille seines Sohnes, Jesus Christus. Er sieht uns tadellos, weil er nicht auf uns sieht und auf unser fehlerbehaftes Leben, sondern er sieht auf Jesus und seine Gerechtigkeit. In der Bergpredigt sagt Jesus, ich bin gekommen, um die Gerechtigkeit zu erfüllen. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der ohne Sünde war, hat Gott zur Sünde gemacht. Jesus war ohne Sünde. Er war das fehlerlose Lamm. Das heißt, die Vollkommenheit, die wir eigentlich widerspiegeln sollten, nämlich heilig und tadellos zu sein, das hat Jesus für uns getan. Er ist nicht nur für uns gestorben, sondern er hat sein perfektes Leben auch uns sozusagen übertragen. Und alle Fehler und Schwächen, die Punkte auf unserer vermeintlich weißen Weste, die hat er hinweggewaschen durch das Blut Jesu. Auch das wird hier beschrieben, dass er uns vergeben hat. Die Opfer im Alten Testament, das Passafest und vieles andere mehr, weisen eben auf Jesus, das Opferlamm, das für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha stirbt. Das bedeutet, dass Jesus dich und mich als wunderbar und fehlerlos sieht. Obwohl du und ich häufig jeden Tag an unseren Schwächen leiden, vielleicht auch dein Ehepartner und deine Kinder. Und wir denken, ja, wie kann sich Gott über uns freuen, wie es in Zephania 3, Vers 17 steht. Ja, er kann es um Jesu willen, weil er dich mit der Brille Jesu sieht. Und das ist das Tolle und das ist Wichtige, dass wir uns das vor Augen führen. Wenn der Teufel uns anklagt und sagt, wie schrecklich wir sind, wenn wir hingefallen sind, wieder in unsere alten Verhaltensmuster zurückgefallen sind, dann können wir aufstehen, Buße tun, Jesus das sagen, unsere Schuld bekennen, wie es im ersten Johannesbrief heißt. Wir können unsere Krone richten, das bedeutet uns an unsere Identität erinnern, wir sind Kinder und wir verlieren die Kindschaft nicht. Unsere Mutter und unser Vater hat uns ja auch nicht in die Wüste geschickt, als wir Mist gebaut haben und dreckig geworden sind, in den Schlamm gefallen sind. Selbst unsere weltlichen Väter und Mütter haben das nicht gemacht. Und unser Vater im Himmel ist viel barmherziger, gnädiger, als das unsere weltlichen Mütter und Väter sind. Deswegen brauchen wir uns nicht vom Satan einreden zu lassen, jetzt hast du wieder Mist gebaut, wieder in die alten Muster zurückgefallen, jetzt hat Jesus, sage ich jetzt mal salopp gesagt, die Schnauze voll von dir. Nein, wir können uns an unsere Identität erinnern, ich bin Kind Gottes, ich bin Prinzessin, Prinz des Königs aller Könige und ich darf mich daran erinnern, ich komme wieder zu Jesus, er vergibt mir und dann darf ich weitergehen. Das ist natürlich ein Prozess. Vielleicht erinnern sich manche noch so in den 90er Jahren, da sind ja viele aus Russland hier in unser Land gekommen. Im Gegensatz zu der ersten Welle, da waren ja viele Leute, die wirklich noch richtig in der deutschen Kultur gelebt haben. Später kamen ja auch Russen oder Russlanddeutsche hin, die kein Wort Deutsch kannten und eigentlich einfach noch eher in der russischen Kultur drin waren. Aber sie bekamen, weil sie deutschstämmig waren, so einen Ausweis. Das heißt, ihre Identität machte deutlich, sie sind Deutsche. Obwohl ihr Leben sozusagen eine andere Sprache sprach. Und genau das ist eigentlich der Punkt. Ersten drei Kapitel, die Erinnerung, was wir sind. Das Frohwerden darüber, was wir in Jesus haben. Dass unsere Liebe zu Jesus größer wird. Dass wir mehr davon erfahren, wer wir in Jesus sind, wie Jesus tickt. Dass wir unseren Vater im Himmel kennenlernen, seine Gedanken mit uns und mit anderen. Dass wir davon geprägt werden. So wie natürlich auch dann ein Russlanddeutscher lernen muss, die Sprache zu lernen, die Kultur. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Und langsam lernen wir in den Linien zu denken, wie unser Vater im Himmel. Wir haben mit unserer Bekehrung auch einen neuen Pass bekommen. Wir haben unsere neue Identität bekommen. Und es gilt dann jeden Tag mehr und mehr, in diese Identität hineinzuwachsen und uns eben von Jesus prägen und bestimmen zu lassen. Und deswegen schließe ich mit dem, will ich mal sagen, Grundthema nicht nur unseres Textes, sondern letztlich des ganzen Epheserbriefes und eigentlich aller Briefe von Paulus. Müsst mal beim Bibellesen mal kringeln, wenn ihr den Epheserbrief lest, wie häufig das vorkommt. In den ersten drei Kapiteln mehr als 20 Mal. In unserem Text mehr als 10 Mal. Immer in Christus. 1. Korinther 1, Vers 9 sagt Paulus, wir sind zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Und deswegen betet Paulus auch in Kapitel 3 dafür, dass wir mehr und mehr in Christus verwurzelt sind und vor allem in seiner Liebe, was er für uns getan hat, am Kreuz von Golgatha, darüber nachzudrängen, sich davon prägen und bestimmen zu lassen. Und das ist das Hauptanliegen, das Hauptgebetsanliegen von Paulus, dass wir durch den Glauben, es ist also kein Automatismus, dass Christus in uns ist. Das geschieht auch nicht durch das Abendmahl oder durch die Taufe, ein Ritus oder durch eine Mitgliedschaft in der Gemeinde, sondern durch den Glauben wohnt Christus in uns. Und indem ich immer wieder, jeden Tag mich entscheide, mich auf sein Wort zu verlassen, auf seine Identität zu schauen, die er für mich gegeben hat, je mehr ich das immer wieder tue, 24 Stunden lang, auf ihn zu schauen, desto mehr wohnt Jesus mit seinem Reichtum, mit seiner Kraft, mit seiner Vergebung, mit all den Reichtümern, die er schenkt, in mir. Sundar Singh macht es deutlich, wenn er sagt, als ihn ein gelehrter Hindu fragte, Sundar Singh war ein ganz bekannter und ein ein Wanderprediger in Indien, der viele, viele hunderte, jahrtausende Menschen zum Glauben an Jesus gebracht hat. Ein Gelehrter hinterfragt ihn dann mal, ja, was macht den christlichen Glauben so besonders im Vergleich zu anderen Religionen? Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich habe Jesus. Da sagte dann der Hindu, ja, ich weiß ja, dass du Jesus hast und so weiter, aber welche besondere Lehre und Erkenntnis und so weiter steckt denn dahinter? Und dann sagt er, das Besondere ist Jesus. Ich habe Jesus. Einer, der mich sehr beeindruckt hat, ist Bernhard Rebsch. Er ist schon eine Ewigkeit. Er war lange Zeit bei den Fackelträgern in der Klostermühle. Wenn er gefragt wurde, worüber soll ich predigen, hat er gesagt, ich predige über Jesus. Ja? Wenn es darum geht, Christ zu sein, er sagt, 24 Stunden mit Jesus zu leben. Mit Jesus den Tee trinken, mit Jesus auf die Arbeit gehen. Jesus. Und Jesus ist treu. Deswegen hat er ganz interessanterweise auch die Leute konkret angesprochen. Ich habe das selber erlebt, als ich auf Klostermühle war, auch mit den BU-Leuten. Da hat er mich selber gefragt, kennst du Jesus? Hat die Leute direkt angesprochen. Nicht vereinnahmend, aber so, man merkte ihm, Jesus war in ihm, er war sein Ein und Alles. Ich habe Jesus und das zählt. Und als er Krebs erkrankt wurde mit Ende 60, da wusste er, Jesus auch treu. Der steht mir auch in dieser Zeit bei. Karl-Erich Staub, viele von euch kennen ihn, der hat immer gesagt, damit möchte ich dann wirklich schließen, Entschuldigung, dass ich den eben schon mal gesagt habe. Er hat gesagt, er heißt Karl Erich. Kleines Ich und großes Er. Ja? Kleines Ich, großes Er. Und genau das ist die Haltung, die uns prägen sollte. Ich immer weniger und er immer mehr. Und ich kann persönlich nur sagen, das, was wirklich wohl und gut in meinem Leben gewesen ist, das ist nur alles Jesus gewesen. Und wo ich durchgekommen bin, ist alles mies gewesen. Alles Gute hat nur mein Heiland Jesus Christus getan in meinem Leben. Nur er. Ich denke, viele von euch wissen, dass Johann Sebastian Bach unter seine Partien SDG drunter geschrieben hat. Soli Deo Gloria. Aber wenige wissen, was er am Anfang fast aller seine Werke gesetzt hat. JJ. J steht für Jesus, das zweite J für Juva. Das heißt, bevor er was getan hat, was hat er gesagt? Jesus hilf. Jesus hilf. Jesus Juva. Und als er erfolgreich was abgeschlossen hat, was hat er da gesagt? Nicht mir gehört alle Ehre, sondern du warst es. Und das ist eigentlich, finde ich, sollte sozusagen ein Grundmuster deines Alltags sein. Jesus hilf und die allein dir sei Gott die Ehre. Und das ist ganz wichtig, auch im Blick auf die Zukunft, die nächsten Wochen und Monaten, wenn wir über diese Konsequenzen unserer Berufung nachdenken. Auch da gilt, all das, was uns Jesus und Gottes Wort dann sagt, können wir nicht aus uns heraus tun. Sondern wenn wir mit unseren Kindern auf der Arbeit handeln und so weiter, da muss Jesus helfen. Deswegen gehört auch ihm allein die Ehre. Ich bete noch bis zum Schluss. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein lebendiges Wort und wollen dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, an dir zu bleiben, mit dir zu leben. Nicht nur sonntags, nicht nur mittwochs, sondern 24 Stunden mit dir, auf dich sehen, aus deiner Kraft und von dir geprägt. Dazu hilf uns, Herr Jesus. Amen.
Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wandelt als Kinder des Lichts, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Amen.